Film gedacht.
Ein herzliches Willkommen da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von Film gedacht, beziehungsweise um genau zu sein, Kurzfilm gedacht, denn ihr wisst ja, in der vergangenen Woche hatten wir eine lange Folge. Da haben wir nämlich über die Vita bzw. das Schaffen von M. Night Shyamalan gesprochen mit dem Schwerpunkt, ja, ich würde sagen, auf Old und The Visit. Also wer das sich noch nicht angehört hat, gerne da einmal reinhören, denn ich glaube, die Ausgabe ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und wir haben uns überlegt, für unsere kurze Folge, die diese Woche ansteht, wollen wir irgendein thematisches Bindeglied zwischen zwei Personen uns aussuchen, über die wir eben gesprochen haben oder sprechen werden. Also einmal M. Night Shyamalan und im Zuge dessen insbesondere das Thema Spoiler herausgenommen und ich weiß gar nicht, ob wir schon verraten wollen, direkt zu Anfang, wo unser Podcast quasi hingeht, beziehungsweise auf wen er hinarbeitet. Aber diese Frage wird mir jetzt sicherlich mein lieber Co-Moderator Sydney beantworten. Was denkst du denn darüber?
Ja, Antje, ich glaube, man merkt, dass jetzt wieder eine Woche vergangen ist, weil wir haben ja schon letzte Woche eigentlich gesagt, worauf es hinausgeht. Naja, brauchst du keine künstliche Spannung erzeugen.
Okay.
Wir behandeln das Thema Spoiler anhand von Markennamen, was uns dann halt in Richtung Michael Bay führt.
Richtig.
Genauer gesagt, eine bestimmte Marke, nämlich Apple. Da hat nämlich der Regisseur Rian Johnson nach Knives Out ein kleines Industriegeheimnis verraten, das quasi allen Leuten da draußen, die auf sowas achten, oh, wer benutzt denn was für ein Smartphone, was für ein Laptop oder sonst was, quasi jeden Film verraten kann.
Genau, und wir machen jetzt hier einen richtig fiesen Cliffhanger, denn bevor wir genauer darauf eingehen, kommt an dieser Stelle einmal kurz das übliche Prozedere. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Fred Carpet, die das Ganze hier unterstützen und uns vor allem unterstützen. Wir danken da jederzeit gerne dem gesamten Team. Und wenn ihr mit uns von Fred Carpet in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das wie immer über die sozialen Netzwerke tun. Facebook, Twitter, Instagram, jeweils immer @FredCarpet. Oder aber ihr könnt auch uns selber kontaktieren. Und zwar kann man das bei dir wie folgt machen.
Auf Twitter bin ich Sir Donnerbolt, auf Instagram bin ich Sydney Schering.
Und ich bin Antje Wessels, überall und immer. Außer bei Letterboxd, da heiße ich tatsächlich einfach Antje. Also nicht Antje, sondern wirklich einfach Antje. Und weil es bisher fehlt, möchte ich es dir kurz überlassen, einmal unseren Podcast-Claim aufzusagen. Wir hoffen ja sehr, dass er sich etabliert.
Ja, und ich glaube, er wird sich besser etablieren, wenn wir ihn etwas prominenter sagen würden. Aber heute noch einmal mitten in der Folge Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
Aber jetzt wollen wir halt wirklich zum Thema kommen. Und genau, du hast es schon erwähnt, es geht um Apple und es geht um Rian Johnson und um Knives Out. Und jetzt möchte man natürlich denken, wie hängt all das zusammen? Und wir reden gar nicht um den heißen Brei herum. Rian Johnson hat vor einiger Zeit im Zuge der Veröffentlichung von seinem großartigen Film Knives Out ein großes Geheimnis gelüftet. Und dieses Geheimnis besagt, dass der Medienkonzern Apple es verbietet, dass Schurken in Filmen ihre Produkte oder seine Produkte benutzen. Und nun eröffnet sich einem an dieser Stelle natürlich eine riesengroße Möglichkeit, sich durch diese Info ganz viele Filme selber zu versauen.
Genau, wenn jetzt halt im nächsten Krimi irgendwer ankommt und sich sehr verdächtig verhält und man denkt, das könnte der Mörder sein, und der benutzt ein iPhone, dann kannst du die Theorie direkt in die Tonne kloppen.
Genau, aber jetzt wäre natürlich die Frage, ich meine, wir wissen das ja auch schon eine ganze Weile. Und haben wir seitdem irgendeinen Schaden davon getragen?
Nein, aber ich muss auch sagen, ich achte auf sowas nicht. Also es gibt natürlich Filme, da wird das Apple-Logo dir sehr prominent unter die Nase gerieben. Dann kriege ich sowas mit. Aber manchmal benutzen Leute halt einfach ein Smartphone. Und das sieht halt aus wie ein Smartphone. Und ich schenke dem nicht weiter Beachtung. Daher, es gibt ja Leute, die sagen, was, der benutzt noch das und das Modell. Ja, da habe ich nicht das Auge für, muss ich zugeben. Es gibt Dinge, die mich da mehr interessieren.
Wollte ich gerade sagen, du kannst ja mal unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Einblick in deine Smartphone-Gewohnheiten geben.
Ja, ich habe ein altes Smartphone von einer anderen Marke. Weißt du was? Wir benutzen jetzt einfach einen anderen Markennamen, damit wir nicht nur Apple nennen, von Samsung. Und ja, das benutze ich halt, wenn ich nicht. Ich sitze ja viel im Homeoffice. Da ist der Laptop einfach das bessere Gerät. Warum sollte ich denn am Handy rumtippen, wenn ich auf dem Laptop rumtippen kann?
Hast du natürlich vollkommen recht. Ich wollte dich jetzt auch gar nicht bloßstellen. Im Gegenteil, ich wollte dir die Gelegenheit geben, Leuten da draußen zu zeigen, es muss nicht immer das neueste Smartphone sein, um cool zu sein.
Ach, jetzt hast du mich cool genannt, du Schleimerin.
Ich
Aber
bin
du
da
hast da
ja.
ja eher ein Auge für.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich Leute in Filmen anhand ihres Smartphones charakterisiere, so nach dem Motto: Ah, der hat ein iPhone, der ist auf meiner Wellenlänge, weil ich auch eins habe. Sondern einfach, keine Ahnung, ich finde einfach sowas wie Marken und so weiter interessant. Deshalb ist das auch ein schönes Thema generell heute. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, obwohl ich das weiß, hat mein Gedächtnis das alles nicht so tief abgespeichert, dass ich mir das jetzt immer wieder in Erinnerung rufe. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich seither irgendeinen Film gesehen habe, wo es auch um irgendeinen Whodunit-Fall oder so ging und ich aber, wo mich diese Info auch hätte spoilern können, aber ich, als wäre mein Gehirn dafür nicht empfänglich, vorausgesetzt natürlich, und das setze ich hier einfach mal voraus, dass der Film einen entsprechend in sein Bann zieht, sodass man gar nicht darüber nachdenken kann. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn irgendein schwächerer Film kommt, der mich auch überhaupt nicht mitreißt, und dann fängt mein Gehirn abzuschweifen und dem fällt plötzlich ein, ach, ein iPhone, da war ja was.
Es gibt aktuell einen Fall, da wurde ich drauf gestoßen, eine Serie. Die werden wir deswegen auch auf unserem Filmgedacht-Letterbox-Account nicht in die Liste zu dieser Folge packen, weil es eine Serie ist. Habe ich den Hinweis jetzt auch ganz galant eingebaut. Ted Lasso. Da gibt es wohl eine Figur, mit der Ted Lasso zu tun hat, die am Anfang der ersten Staffel ein bisschen pumpig ihm gegenüber ist und die benutzt ein MacBook. Und im Laufe der Serie wird die auch cool mit ihm. Und da wurde mir gesagt, dass da manche Leute an Ryan Johnson zurückgedacht haben und dachten, ha, also die benutzt ein Apple-Produkt. Ja gut, dann wird die wohl nicht so böse sein, wie die am Anfang wirkt. Also da haben wohl manche Leute tatsächlich diesen, ich sag mal, Spoiler-Effekt gehabt.
Ach krass. Das heißt, das Ganze hat sich also doch schon ein Stück weit verbreitet, wenn du jetzt halt sagst, also ich sag mal so,
Ja, Ryan Johnson hat viele Follower auf Twitter. Also,
wollte ich
wenn
gerade
der da das
sagen.
schreibt, dann kriegen das schon ein paar Leute mit.
Ja, das stimmt. Aber es ist halt offenbar, also es ist auch keine Theorie, die irgendwie, nach der wir ultra lange graben mussten, sondern das ist in den letzten, wann, wie lange ist Knives Out her? Über ein Jahr. Da ist das, ich möchte nicht sagen viral gegangen, weil es ist dann doch wieder ein bisschen viel, aber es hat doch für Wellen geschlagen. Und dafür wiederum hat diese Information mit dem Apple-Spoiler relativ wenig Eindruck generell hinterlassen im Nachhinein. Wenn das wirklich das einzige Beispiel ist, das du nennen kannst mit Ted Lasso, dann ist das jetzt auch nicht so krass, würde ich mal behaupten.
Aber daher auch, ich meine, wir wollen zwar ja immer eine kurze Folge zwischen den zwei langen machen, aber damit ihr jetzt nicht denkt, ja gut, dann ist jetzt Schluss nach 8 Minuten. Wir sind jetzt eh bei Marken und da juckt mir etwas immer in den Fingern, nämlich manchmal halten Leute ja die Verwendung von Marken automatisch auch immer direkt für Werbung, also für Product Placement. Und da springen wir kurz zu einem anderen Regisseur, wenn das für dich in Ordnung ist, Antje,
Klar.
nämlich zu Matthew Vaughn. Der hat nämlich in Kingsman, ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, da wird die Figur von Colin Firth eingeladen zum großen Essen beim schurkischen Samuel L. Jackson
Ach ja.
und bekommt McDonald's serviert. Ein Riesengang an McDonald's, auch schön in der McDonald's-Packung. Colin Firth macht auch einen Witz dann darüber, dass ihm ein Happy Meal serviert wurde. Also wirklich, man. Selbst wenn man lange nicht bei McDonald's war, weiß man, dass es gerade McDonald's ist, was da serviert wird. Und das wurde dann halt auch natürlich von manchen KollegInnen nach der Pressevorführung damals gescholten. Dieses super dreiste Product Placement. Und laut Matthew Vaughn ist es kein Product Placement. Die haben kein Geld für McDonald's bekommen. Die mussten zu McDonald's hingehen und hat quasi gesagt, hey, wir haben hier einen Gag, weil wir finden, das würde super zu dieser Figur passen, dass die Leute zu sich einlädt und dann McDonald's serviert, was ja dann sehr visionär war von Matthew Vaughn, denn wir wissen ja, ein anderer sehr fieser Mensch hat dann ja als er im Weißen Haus war, auch Leuten McDonald's serviert. Jedenfalls, wir haben ja diesen Gag, aber wir müssen euch halt um Erlaubnis fragen, weil der Gag funktioniert nicht, wenn wir nicht sehr klar machen, dass ihr das seid. Ist das cool für euch? Und McDonald's muss das wohl abgesegnet haben. Aber das ist keine Werbung. Es ist ein Gag. Und er würde auch wirklich nur mit einer realen Marke funktionieren, finde ich. Würde da jetzt draufstehen, Schnellburger, dann wird, finde ich, der Gag ja flach fallen.
Und offenbar hat McDonald's andere Standards als Apple. Denn sonst hätte, also ich sag mal so, die Figur von Samuel L. Jackson hätte nicht mit einem iPhone telefonieren dürfen in dem Film.
Oder jemandem ein iPhone schenken und servieren oder irgendwie sowas.
Genau. Nee. Aber wie stehst du denn generell zu dem Thema Werbung? Weil ich, oder generell, nee, gar nicht Werbung, sondern Markennennung. Weil ich muss tatsächlich gestehen, mich nervt eher das Gegenteil. Also dieses typische, wir erfinden für einen Film eine neue Suchmaschine, die heißt dann Google anstatt Google. Das finde ich viel, viel nerviger, weil man da halt merkt, da wurde um die Realität herum inszeniert, obwohl es in den meisten Fällen überhaupt nicht nötig ist. Wenn man eine Welt in einer Welt erzählt, die halt der Realität entspricht, beziehungsweise unserer Realität entspricht, dann braucht man sich da jetzt keine Markennamen aus den Fingern saugen.
So. Ja, oder wenn Leute in eine Bar gehen und da ist überall Leuchtreklame in der Bar für Bier.
Ja.
Keine bestimmte Marke, sondern halt einfach Bier. Damit Leute, die in eine Kneipe gehen, auch realisieren, oh, hier wird wohl Bier serviert. Während in der Realität ja das Bier angepriesen wird durch Leuchtreklame, dass die halt da haben. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf das Werk an. Natürlich, es gibt Filme, die spielen in einer anderen Realität oder die sind generell sehr überzogen. Dann kann das Spaß machen, wenn die sich wirklich was Kreatives einfallen lassen, wie man einen Markennamen ersetzen kann. Aber generell sehe ich es ähnlich wie du. Nicht jede Markennamennennung nehme ich direkt als Werbung wahr, sondern teilweise einfach als Teil unserer Realität. Also zum Beispiel, jeder Film, der eine Szene auf dem Times Square hat, hat mindestens eine Szene voller Werbung. Das ist oder Werbung im Sinne von, oh, da kommen Marken vor, weil der Times Square einfach vollgeknallt ist mit Reklame. Aber das ist halt keine Werbung, als dass die Filmschaffenden dafür Geld bekommen. Und zum Beispiel John Wick. Welcher John Wick Teil ist das? Der dritte, glaube ich. Ne? Der dritte John Wick Teil hat ja eine große Szene am Times Square. Und stell dir vor, da würde John Wick stehen und dann wäre statt der Musical-Werbung für ein reales Musical die singenden Hexenschwestern. Ja? Und statt der Coca-Cola-Werbung halt braun-schwarze Brause. Ich wäre doch aus dem Film gerissen und denken, bin ich jetzt auf einmal bei einer Lord Miller-Komödie gelandet. Wäre es aber eine Lord Miller-Komödie, also 23 Jump Street, würde ich sowas abkaufen, wenn die den machen.
Das stimmt. Wobei ich an diesem Punkt einmal kurz sagen muss, ich war gerade in meinen Ausführungen sehr im deutschen Kino verhaftet. Weil da kommt ja auch noch hinzu, ich kenne tatsächlich nicht alle US-amerikanischen Marken. Also ich erinnere mich da beispielsweise an den ersten Zombieland, genau, wo ja die Figur von Woody Harrelson total heiß auf Twinkies ist. Und ich kannte Twinkies nicht. Ich wusste nicht, dass das dass es voll das Ding in den USA ist. Deshalb konnte ich mit dem Gag, der ist ja fast schon, ist überhaupt nichts anfangen, weil ich noch nie von Twinkies gehört habe. Ja. So, und deshalb in den USA kann es durchaus mal sein, dass mir so der ein oder andere die ein oder andere Werbung entgeht, weil ich erinnere mich damals daran, dass im Jahr, als das erstaunliche Leben des Walter Mitty erschien, dass das einer der Filme mit den meisten Markennennungen mit den meisten Product Placements in dem Jahr war. Und ich kann mich an keine einzige erinnern. Und außer vielleicht für das Life Magazine, gut, weil der in dieser Redaktion spielt. Aber ich musste den Film erst beim zweiten Mal wirklich darauf abklopfen, was da alles für Marken drin vorkommen, weil jetzt zum Beispiel auch irgendein Schnellrestaurant dabei ist und das aber alles so homogen einfach in diese Welt da integriert ist und auch nie so als Werbung aufdringlich inszeniert ist. Da gibt's ja ganz andere Leute, die dann auch teilweise so ihre eigenen Marken noch inszenieren. Ich denke da insbesondere an Til Schweiger beispielsweise, der ja teilweise irgendwie seine Filme komplett nach seinem eigenen Barefoot Dings da, seine eigenen Barefoot-Marke da ausgestattet hat. Deshalb, es fällt mir leichter, mich in die, oder ich erkenne Werbung, glaube ich, bei deutschen Filmen eher, bin aber auch weniger empfindlich, wenn es einfach nur eine Erwähnung ist, anstatt Fettes in die Kamera halten und sagen, hey, guck mal.
Eben, die Sache ist ja die, da sind wir wieder, es gibt halt einfach die Hardliner, die sagen, jeder Film, in dem eine Marke vorkommt und wo auch Geld für geflossen ist, ist automatisch ein Produkt und somit automatisch scheiße. Und da denke ich mir, man muss sich ja auch ein bisschen mit der Realität auseinandersetzen. Und Filme sind einfach sehr teuer. Selbst kleine Filme kosten viel mehr Geld als vergleichbare Projekte, was so die Dauer angeht, wie man da drin involviert ist. Und denke ich mir, wenn jetzt zum Beispiel Avengers Endgame, fällt mir jetzt zum Beispiel an, wenn Avengers Endgame ein paar Millionen Dollar mehr Geld hat für die Effekte oder dafür, dass der Cast auch wirklich den das Studio haben will, dass der das Studio sich diesen Cast leisten kann, wenn dafür das Geld fließt und dafür fährt Tony Stark einmal mit einem Auto Audi vor, ist mir das egal, weil ich finde sie zum Beispiel gerade in Endgame, deswegen fiel mir als erstes ein, ist mir die Markenwerbung gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist wieder einfach so eine Sache, ich war in der Geschichte drin, ich interessiere mich nicht besonders für Autos, somit da fährt halt eine Angeberfigur mit einem Angeberauto vor. Es gibt ja Filme, die auch wirklich dann noch schön nah ans Logo ranzoomen. Aber das war wirklich ein Film. Endgame, ein paar Wochen nachdem der lief, hat ein Freund mir erzählt, der hatte irgendwie so geschrieben, sowas wie, ja, so viel Eier müsste man mal haben, so dreist Werbung zu machen wie Endgame. Und ich so, saß wirklich zu Hause, hab diese Nachricht gelesen und dachte, hä? Wann kommt denn in Endgame? Und als ich ihn dann nochmal gesehen hab, ja gut, man sieht halt einmal, dass als die Avengers nachdenken, dass die aus Ben Jerrys Eisbechern essen. Aber Punkt 1, es wird nicht namentlich erwähnt in dem Fall. Mhm. Das Logo wird nicht groß in die Kamera gehalten, sondern halt einfach, wenn man das Ben Jerrys Design kennt. Und drauf achtet, wenn man das Auge schweifen lässt, an den unteren linken Bildrand erkennt man diese Verpackung. Und für mich ist das noch nicht mal groß Werbung, sondern ist einfach ein Payoff des Gags aus Infinity War.
Ja, und dann kommt ja noch hinzu, Ben & Jerry's ist ja in den USA noch viel weiter verbreitet als hier. Und jeder isst das. Und es macht die Helden auch noch mal ein bisschen nahbarer durch diese kleine Szene. Also das kann ja auch fast schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht gleich von Character Building sprechen, so krass ist es dann noch nicht, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass es einfach das Ganze erdet.
Für mich geht's in die ähnliche Richtung, für mich war das halt ein Popkultur-Gag, weil es ist einfach erst recht in den USA, wo die Marke ja noch mal ein bisschen bekannter ist, ein Running-Gag, dass die dämliche Sortennamen haben.
Ja.
Und darüber wird in Infinity War gescherzt und dass die dann in Endgame auch dieses Eis essen, ist für mich einfach ein Gag, da denke ich nicht, boah, jetzt will ich aber unbedingt ein Ben Jerry's Eis, weil die Avengers es gegessen haben und alle anderen Eissorten sind dumm. Dann halt, wie gesagt, der Audi, der ist ja Tony Stark für mich mit einem Angeberauto vorgefahren. Mhm. Da habe ich nicht drauf geachtet, dass das ein Audi ist. Hingegen, wo du ja Til Schweiger genannt hast, Hotdog.
Aber da muss ich, aber das finde ich tatsächlich witzig, das haben ja viele so aufgefasst, als der Film heißt, nur so, weil es jetzt Hotdogs bei McDonald's gibt. Also ich finde Hotdog furchtbar, aber ich habe das tatsächlich nie so aufgefasst, dass es diesen Filmtitel aus Werbegründen gibt. Also es gab ja eine Zeit, da gab es halt eben als neue Menüidee bei McDonald's halt eben Hotdogs. Und ja, meinetwegen, also gut, dass sie bei mir, dass es diese McDonald's-Szene gibt, das sieht man relativ deutlich, dass die wahrscheinlich verkauft ist. Aber im Nachhinein habe ich halt gedacht, okay, vielleicht haben sie sich dadurch erst den Titel überlegt. Aber vielleicht bin ich da auch sehr, sehr wohlwollend. Also
ja, aber es war ja leider nicht nur das. Du hast ja einfach auch die Plakatwerbung für irgendeine Versicherung, für die Til Schweiger parallel dazu Werbung gemacht hat. Dann die Szene, wo wirklich ein Gespräch zwischen Til Schweiger und seinem Vorgesetzten, wer den Film nicht gesehen
die
hat.
Mit Hermes, ja.
Genau, Til Schweiger ist ein Cop und er kriegt halt gerade typisch Cop-Komödie einen Anschiss. Und dann geht die Tür auf, ein Mann in einer Hermes-Uniform, hallo, der Hermes-Bote mit einem Paket von Hermes. Und so redet kein Hermes-Bote.
Nein.
Oder auch kein sonstiger Bote. Und das hat sehr aufdringlich dann, wie Matthias Schweighöfer in einer Szene eine Schwipp-Schwapp-Flasche schön in die Kamera hält, damit man auch wirklich genau das Logo sieht. Das war schon eher lästig. Das ist dann halt wirklich dieses, okay, der Film wird unterbrochen für Werbung. Hingegen, was weiß ich, James Bond macht das ja immer. Dass James Bond irgendeine sauteure Uhr trägt, die dann gerade von einem Luxusuhrenhersteller beworben wird. Und wenn man sich dafür interessiert, erkennt man die Uhr, während er die halt einfach in einer Szene trägt. Ja. Das ist für mich nicht störend. Das ist halt meinetwegen. Dann ist der Bond-Film halt leichter refinanzierbar. Stört mich nicht. Und manchmal kann man es ja sogar wirklich für Charakterbildung nutzen. Weil das Interessante ist, Til Schweiger hat es ja verlernt. Weil er benutzt es ja mittlerweile in seinen jüngeren Filmen sehr dreist. Aber im Audiokommentar zu Kein Ohrhasen hat er was sehr Schönes gesagt, wo ich da noch wirklich auf seiner Seite war. Er hat nämlich gesagt, dass er es lästig findet, wie oft ihm in Drehbüchern oder so manchmal Markennennungen im Dialog rausgestrichen werden, die er nicht genutzt hat, weil er einen Werbedeal haben will, sondern weil das die Figur sagen würde. Also so Klassiker wie, reich mir mal ein Tempo statt reich mir mal ein Taschentuch. Oder wenn eine arrogante Figur jemanden vorwirft, Ikea-Möbel zu haben, dann will Til Schweiger kein Ikea-Deal, sondern man soll halt unterstreichen, da ist jemand so hochgestochen, dass er als widerlich empfindet, dass eine andere Person in Ikea-Möbeln lebt.
Ja. Nee, das sehe ich im Grunde genauso wie du. Ich möchte noch ein sehr aktuelles Beispiel nennen, wo ich halt tatsächlich mal dadurch, dass ich nicht erkannt habe, welche Marke das ist, ich wirklich für eine Zeit lang aus dem Film gerissen war. Denn du hast den, glaube ich, noch nicht gesehen, den neuen Fast and Furious, ne?
Doch, doch.
Ach, hast du sogar? Okay, dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was ist da los? Egal. Jedenfalls, da gibt es diese Szene auf dem Rollfeld, wo die das erste Mal auf diese Typen treffen, die gerade damit experimentieren, ob sie einen Raketenantrieb auf dem Auto schnallen können. Und der eine Typ trägt so eine dicke, fette, rote, glänzende Winterjacke. Und da ist so ein Logo drauf, von dem ich die ganze Zeit versucht habe zu erkennen, welches Logo das ist, weil es sah von Weitem irgendwie aus wie eine Moncler-Jacke. Moncler ist ein recht teurer Jackenhersteller. Und ich hasse es so weit gebracht, weil das ist darin gemündet, dass ich tatsächlich zu Hause dann geguckt habe, ob es dieses Modell gibt. Nicht, weil ich das haben wollte, sondern weil ich irgendwie in dem Zusammenhang überlegt habe, wenn das Jackenhersteller Moncler ist, ob die dann dafür bezahlt haben, dass der jetzt diese Jacke trägt. Also das war rein informativ für mich, weil ich dann weitergedacht habe. Und das war mal so eine Sache, fand ich auch irgendwie interessant. Das hat mich von der Werbung her nicht gestört, aber mich hätte einfach interessiert, ob es Werbung war und letzten Endes, wofür es Werbung war. Und ansonsten auch noch ein relativ interessantes Beispiel, wo das so ein bisschen auf der Kippe ist, weil es gibt ja auch wirklich gute Filme, die dann eine etwas misslungene Werbenennung haben. Und es gibt einen Fall, da bin ich mit mir immer uneins. Und die Tatsache, dass den Film leider nicht so viele gesehen haben, macht es sehr traurig, dass er jetzt als Beispiel anzuführt. Aber vielleicht animiert euch meine Ausführung ja jetzt wenigstens die, sich den Film mal anzugucken. Denn in SMS für dich gehen Caroline Herfurth und Friedrich Mücke eines Tages durch den Supermarkt. Und diese Szene macht auch inhaltlich Sinn, weil sie treffen auf ihrem Shopping-Trip oder bei ihrem Einkauf treffen sie einen alten Bekannten von Caroline Herfurths Figur und dann gibt es einen Dialog, der durchaus aussagekräftig ist, was die Figuren angeht. Aber man sieht sie halt, wie sie vor einem großen Aufsteller von, ich glaube, es war damals Balsen. Die hatten eine Zeit lang diese Cookie-Chips,
ja,
die es übrigens nicht mehr gibt. Leute, ihr da draußen, wenn ihr noch irgendwo Cookie-Chips im Keller habt, bitte schreibt mir das nur kurz an dieser
Stelle.
Ich weiß
nicht, ob du alte, abgelaufene Cookie-Chips von fremden Leuten geschickt bekommen möchtest.
Wenn sie nicht auf sind und noch nicht angeleckt, bitte schreibt mir. Ich nehme alles.
Schöne Grüße an Klaas Häufer Umlauf.
jedenfalls, das ist so eine Szene. Eigentlich ist es normal, dass man im Supermarkt vor einem Pappaufsteller langläuft, weil es gibt ganz viele. Diese Cookie-Chips waren damals auch wirklich brandneu und aktuell. Also, dass es von dieser Marke diesen Pappaufsteller im Supermarkt gibt, auch noch total realistisch. Und sie erwähnen die Marke auch nicht. Sie bleiben nur davor stehen. Und Caroline Herfurth macht das, was ich auch tun würde in dieser Situation. Sie nimmt sich 4, 5 Tüten und tut die in ihren Einkaufswagen. Szene vorbei. Und trotzdem fühlt die sich in dem Moment so an wie ein Fremdkörper, weil die Figuren irgendwie so gefühlt ihren Gehrhythmus unterbrechen, weil sie plötzlich sie unterhalten sich die ganze Zeit beim Gehen, aber dann plötzlich für
die schreiten aus der Story raus in die Werbepause.
Genau, und dabei ist es noch nicht mal so aufdringlich wie etwa ein Hermesbote bei Hotdog. Aber manchmal, und ich erwähne das deshalb, weil ich finde, dass das manchmal ein super, super schmaler Grat ist, den man auch nicht festmachen kann an irgendwas. Manche Sachen merkt man irgendwie mehr als andere. Vielleicht ist es auch mein unstillbares Verlangen nach diesen Cookie-Chips. Das kann auch sein. Aber das ist noch mal so eine Szene, wo ich jedes Mal mit mir uneins bin. Finde ich das jetzt gut umgesetzt? Stört mich das? Und es ist dann immer so eine Mischung aus beidem. Und dann denke ich mir, mach doch entweder das, was Walter Mitty macht, man sieht's gar nicht, oder nur, wenn man genau hinsieht. Oder mach's das, wie Hotdog das macht, dass man sich darüber aufregen kann. Aber sowas in der Mitte, das finde ich doof.
Wenn wir gerade eben am deutschen Kino sind, ich würde noch mal zurück zu Charakterisierung. Weil unfreiwillig ist das, was in den Knives Out passiert, ja quasi sowas nicht. Apple will halt quasi das Image ausstrahlen, böse Menschen würden unsere Marke gar nicht wollen. Also wer uns mag, ist automatisch gut. Mhm. Das, was mir jetzt auf der Zunge liegt, vereint das aber mit dem, was Till Schweiger im Kein-Ohr-Hasen-Audiokommentar intendiert hat. Nämlich Markenverwendung, nicht mit werbender Absicht, auch nicht mit ich beug mich vor dem Hersteller, sondern wirklich einfach in der Figur drin. Und eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele dafür, wie man das nutzen kann, ist Spielmacher. Auch wieder ein sehr unbekannter Film. Es geht ja um Sportwetten und die ganze organisierte Kriminalität dahinter. Und Oliver Masucci spielt so diesen Charakterschlag. Wie würdest du ihn beschreiben? Es liegt mir auf der Zunge. Helf mir mal.
Er ist halt Oliver Masucci.
Ja gut, aber Oliver Masucci
ist böse. Das muss schon reichen. Es ist bei mir tatsächlich ein Tick zu lange her, dass ich den gesehen habe.
Halt dieser von der oberen Unterschicht hat er sich hochgeschummelt in die oberste Mittelschicht, unterste Oberschicht. Mhm. Und dadurch hat er diesen, der gehört nirgendwo hin. Mhm. So von der Klasse her. Die Art Mensch. Jetzt habt ihr vielleicht einen vorm Auge. So dieses, die Leute, die halt sehr, sehr prominente, sehr hässliche Goldkettchen tragen, obwohl die nicht zu ihnen passen. Es gibt ja Leute, zu denen passt das ästhetisch. Und es gibt ja manchmal Leute, zu denen passt es nicht, aber die wollen Goldkettchen tragen, um Goldkettchen zu tragen. Und Oliver Masuccis Figur trägt nämlich immer Markenklamotten, wo auch groß die Marke erkennbar ist. Nicht diese Art Markenklamotten, wo man, wenn man die Marke gut kennt, erkennt, das Modell aus dem Jahrgang oder sowas, und halt wirklich, wo groß schön vorne drauf Marke steht, ne? Aber es sind halt sehr oft auch Trainingsanzüge oder sowas, also halt groß Adidas. Aber in der nächsten Folge, in der nächsten Szene, wo man sieht, es ist eine andere Marke. Also immer schön prollig, eine der etwas teureren Marken, schön auf der Brust, aber er hat keine Markentreue. Und das ist ja schon direkt so ein bisschen so ein Stück, vielleicht überinterpretiere ich, aber für mich ist das schon mal so ein Hinweis, so diesem Mann kann man nicht vertrauen, weil der halt wechselnde Allianzen hat. Und es zeigt einfach dieses Verzweifelte, ich will angeben, dass ich Geld habe, aber mir ist eigentlich egal, womit. Statt dass man da irgendwie so die Marke, mit der identifiziere ich mich mit der Geschichte oder sonst was. Und eine andere Figur, nämlich der Fußballtrainer vom eigentlichen Protagonisten. Es geht halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es Kreisliga war oder sowas, aber halt so sehr niedrig im Fußball irgendwo zu verorten. Und das ist wirklich kein gut situierter Mann. Und es gibt einmal eine Szene bei ihm. Und man sieht halt im Hintergrund Wasserkästen und Bierkästen. Und die Wasserkästen sind von, wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, kennt man die von einer dieser richtig billigen Sprudelmarken, die aber dennoch noch gut sind. Also so quasi so, wenn man das kauft, kauft man sich keinen Schund, aber es ist halt so quasi das billigste Duldbare, was du im Supermarkt findest an Sprudel. Mhm. Und das zeigt ja schon mal, wo der Mann halt sparen muss, weil der hat da eben nicht Gerolsteiner, Vittel, Volvic oder sonst was stehen bei sich an Wasserkästen. Das wäre ja vollkommen unglaubwürdig. Und der hat halt ein regionales Bier, das jetzt keinen besonders guten Ruf hat, außerhalb seiner Stadtgrenzen, aber da halt ein bisschen Ruf hat und daher auch schon ein bisschen was kostet. Da sieht man auch so ein bisschen, wo dann bei ihm die Prioritäten liegen. So, ich spare beim Wasser, kaufe mir dann mal das bessere Bier, aber es ist sowas von mit Lokalkolorit verbunden. Statt ich kaufe mir wirklich gutes, anerkanntes Craft-Bier oder sowas. Aber halt auch nicht, ich gebe mich nicht für eine Plörre hin.
Ja, und das ist es ja eben. Also ich finde, dass
das hat mir so viel über die Figur verraten, einfach durch einen Blick auf seine Kästen.
Genau, das meine ich. Also gerade bei Mode ist ja das die Versuchung immer relativ groß zu sagen, man wertet durch die Marke, die eine Person trägt, beispielsweise, man schließt durch die Marke, die eine Person trägt, auf einen Charakter. Aber man muss ja sagen, sowas kommt ja nicht von irgendwo her. Also im besten Fall, mir fällt jetzt leider spontan kein Beispiel ein, wo man, keine Ahnung, irgendwie eine Figur kennengelernt hat, die trägt eine fette Rolex und eine fette Goldkette und die erweist sich am Ende als total lieb und freundlich. Aber wenn es sowas gäbe, beziehungsweise das wären so wahnsinnig einfache Mechanismen, sehr, sehr authentisch Figuren zu etablieren und auch mit, ich sag mal, Vorurteilen zu spielen und keine Ahnung, so. Bestes Beispiel vielleicht, oder nicht bestes, aber ich muss da gerade an Lego Movie 2 denken. Lego Movie 2 für mich übrigens auch kein Werbefilm, was ja von vielen gesagt wurde, sondern Lego ist einfach mittlerweile fast schon ein Kulturgut. Und es gibt im zweiten Film, gibt es diese, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, die vermeintliche Schurkin, die sich am Ende dann gar nicht als Schurkin erweist. Und die ist halt von ihrem ganzen Auftreten, also ich sag mal so, wäre sie eine menschliche Figur, würde sie wahrscheinlich einen Gucci-Gürtel und keine Ahnung, einen fetten Pelzmantel tragen, sodass man im ersten Moment denkt, huch, was ist das denn für eine?
Fake-Pelz.
Genau, Fake-Pelz. Das wäre diese Figur halt als Mensch. So kann man es natürlich beim Lego-Film nicht umsetzen. Aber das sind halt so kleine Sachen, wenn Filmemacher und Filmemacherinnen die mal berücksichtigen würden, wie viel man über sowas aussagen kann. Und dann eben auch keine Hemmung haben, Marken zu benennen. Weil wenn man jetzt irgendwie nicht Gucci hat, sondern sich irgendeine Fake-Luxusmarke ausdenkt, da hat man ja gar keine Assoziation mit. So. Und ja, deshalb, eigentlich ist Markennennung im Film eine sehr, sehr gute Methode, nonverbal Entwicklung und so weiter und Aussagen, ja. Entwicklung zu beschreiben und Aussagen zu treffen.
Sehr gut würde ich jetzt nicht unterstreichen, weil wir haben uns jetzt halt wirklich ein paar der Paradebeispiele rausgenommen, Du kommst doch sehr schnell in die Versuchung, den Film dir eigentlich zu zerstören. Mhm. Und dass du dich dann vielleicht teilweise dann auf einen Deal mit dem Teufel quasi einlässt, statt selber die Charakterisierung irgendwie voranzutreiben. Ich sag mal eher, es ist ein Werkzeug und man muss nicht jeden Filmschaffenden dafür verurteilen, dieses Werkzeug zu benutzen. Sagen wir es so. Genau. Aber es gibt einfach auch dann so Fälle wie, einfach mal ganz schnell durchgerüttelt, World War Z. Wo nach einer riesigen, super spannenden Szene einfach Brad Pitt vor einem Pepsi-Max-Automaten steht und sich eine Pepsi-Max-Dose rausholt und genüsslich zischt. Das brauchst du nicht. Du kannst ihm danach auch gönnen, dass er genüsslich irgendwas trinkt, aber du musst doch nicht riesig die Markennamen drin haben.
Oder aber wenn er Durst hatte, was soll er denn dann machen? Oder war nur ein Pepsi-Max-Automat?
Ja, aber warum hat wohl der Herr Regisseur da einen Pepsi-Max-Automaten hingestellt?
Weil der Coca-Cola-Automat nicht da war. Ja. Keine Ahnung. Nein, du hast natürlich völlig recht.
Alles oder gut. Halt Muppets Most Wanted, der super lustig ist, wo dann aber Fozzie ein Subway-Sandwich isst, das auch noch schön aus der Subway-Packung rausholt. Man sieht überall schön das Logo. Es führt dann zu einem Plotpunkt, weil er halt mit dem Essen Kleck hat und dadurch eine Idee hat. Aber es musste ja kein Subway-Sandwich sein. Da ist ganz klar, Disney wollte Geld. Und da sind wir wieder bei, wenn du schon einen Werbedeal machst, um den Film zu refinanzieren, dann reib ihn mir nicht unter die Nase. Ich finde da das in Endgame deutlich subtiler als in Muppets Most Wanted. Und dasselbe in Ralph Reichts. Das ärgert mich ja richtig, weil so Disney-Animationsfilme ja sowas Zeitloses sind. Und da hast du ab und zu, wird dir da so ein Subway-Getränkebecher in die Fresse gerieben. Finde ich unnötig.
Ben & Jerry's scheint übrigens generell ein sehr beliebtes Produkt zu sein. Denn ich denke gerade an, welcher Film ist es? Es ist eine Rom-Com, Bright Wars, beste Feindinnen mit Anne Hathaway unter anderem. Und da gibt es eine Szene, wo ihre beste oder eine ihrer Freundinnen erfährt, dass sie heiratet. Und sie ist so frustriert, dass sie sich einfach nur in 2-3 Sekunden einen Ben & Jerry's Becher in die Mikrowelle stellt und sagt, nö, bei mir ist alles in Ordnung, ich werde kein Eis essen. Und das sind so wirklich so Kleinigkeiten. Da würde ich dann wiederum auch sagen, das war wahrscheinlich einfach in der Situation, da wird kein Werbedeal vorhanden gewesen. Oder wenn es halt doch so war, in so einem Fall fällt es überhaupt
nicht. Ja, selbst wenn es ein Werbedeal war, ist das halt so glaubwürdig in der Szene, dass ich es nicht als Werbung wahrnehme.
Genau. Und Damit sind wir im Grunde fast durch, aber es darf natürlich ein Name nicht fehlen. Er ist schon am Anfang gefallen, denn The King of Product Placement in den USA. Ich glaube, diesen Titel können wir Michael Bay an dieser Stelle schon mal verleihen. Dann müssen wir das in der nächsten Folge nicht machen. Denn ich sag mal so, dass der mal Werbefilmer war, das konnte er nie so richtig ablegen.
Überhaupt nicht.
Aber ich habe bei ihm den Eindruck, und das soll vielleicht jetzt schon so ein bisschen quasi die Abmoderation mit Einleitung der nächsten Folge sein. Ich habe das Gefühl, mittlerweile weiß er das auch.
Ja.
Und das macht ihn halt zu einem Regisseur, über den wir beide auf jeden Fall nächste Woche ausführlich sprechen, weil wir doch überraschend große Stücke auf ihn halten und damit auch nicht hinter Berg halten wollen.
Jetzt werden schon ein Drittel der Leute nächste Woche nicht einschalten, glaube ich.
Ja, wir haben.
Aber ihr solltet es.
Wir werden in dieser Sekunde nur noch die Hälfte an Abonnenten.
Ja, wir werden auch ein bisschen Kritik an ihm üben. Ihr werdet, egal ob ihr ihn mögt oder nicht mögt, Spaß an der Folge haben, denn wir werden sehr viel Spaß an der Folge haben.
Ja.
Ungefähr so viel Spaß wie Mark Wahlberg, wie er in Transformers 4 eine Bud Light Flasche an einem kaputten Auto öffnet, weil er die Person in diesem Auto anpumpen will. Ja.
Genau. Und vor allen Dingen, wer unseren M. Night Shyamalan Podcast gehört hat, der weiß ja, wir gehen an der Stelle, wo es nötig ist, auch entsprechend mit dem, was die Leute gemacht haben, ins Gericht. Und da liefert Michael Bay auch genügend Stoff. Aber trotzdem, wir freuen uns einfach total auf die Folge. Und ich glaube, dann würde ich sagen, war's das, oder?
Ja, ich freue mich auf gute Werbung und schlechte Werbung im Michael Bay-Podcast. Gute Filme und schlechte Filme. Aber eins eint alles, es ist immer interessant bei ihm. Und es sieht halt wirklich aus wie
kein anderer.
Wie aus einem Hochglanzwerbe, als würde mein Hochglanzmagazin als Werbung verfilmen.
Genau. Perfekter Abschluss. Dann bedanke ich mich wieder einmal sehr, dass du mit mir dich hier kurz zusammengefunden hast, um mit mir über Apple und ganz viele andere Marken zu nennen. An dieser Stelle noch, keine Ahnung, Adidas, Puma, McDonald's, Burger King, Saturn, Mediamarkt. Jetzt haben wir irgendwie
Spotify,
Apple genau.
Podcasts, Google Podcasts. Jetzt nehmen wir nämlich nebenher auch noch die Sachen, wo wir uns finden. Twitter, wie gesagt, Film gedacht, Instagram, Film gedacht, Letterboxd, Film gedacht. Das ist quasi das Archiv für Film gedacht. Ja, ich will nicht Fans sagen, das klingt so ekelhaft, wenn ich sage, wir haben Fans. Aber Leute, die gern nachschlagen wollen, worüber wir bei Film gedacht so gelabert haben.
Genau. Gut, dann viel Freude beim uns schreiben, beim uns bewerten, bei Letterboxd gucken, rauf und runter. Wir ziehen das Ganze hier schon wieder viel zu sehr in die Länge.
Schreibt uns doch, was ist eure liebste und eure Hass-Product-Placement-Szene in Filmen.
Genau. Macht das und dann macht es gut. Bis bald.
Bis dahin. Tschüss.
Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.